Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Nichts Geringeres als die Meinungsfreiheit ist heute in Gefahr. Und zwar in der EU. Das sagen Kritiker nämlich heute, denn ein Rechtsausschuss im EU-Parlament hat eine Urheberrechtsreform beschlossen. Es soll zum einen Upload-Filter geben und ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage. Das betrifft uns, wenn wir zum Beispiel Nachrichtenartikel verlinken wollen oder Memes erstellen wollen. In diesem Podcast, da kommentiert der Medienanwalt Christian Solmecke dieses Vorhaben.
Was da jetzt fabriziert worden ist, gefällt mir als Jurist gar nicht, wenn das so kommt. Und auf change.org, da läuft gerade eine große Petition. Über 300.000 Menschen haben das schon unterschrieben, dass man das noch in letzter Sekunde stoppt. Kann ich nur jedem sagen, da würde ich wirklich mal unterzeichnen, dass da die EU-Politiker wach werden, was da gerade für einen Riesenmist verzapft wird.
Außerdem gibt es dicke Luft bei den Pflegerinnen und Pflegern. Zu wenig Personal, zu wenig Geld, um die Pflege adäquat umzusetzen. Heute wurde dazu in Düsseldorf demonstriert und wir hören von der Krankenschwester aus Essen, wie sie mit der aktuellen Situation, nur 4 Minuten pro Patient zu haben, eigentlich umgeht. Und an diesem 20. Juni ist Weltflüchtlingstag, ja. Und wenn man die Flüchtlingsursachen bekämpfen möchte, dann muss man auch aufs Klima schauen. Viele Menschen werden in Zukunft nämlich aufgrund des Klimawandels wohl ihr Land verlassen müssen und werden zu Klimaflüchtlingen. Wen das betrifft, auch das klären wir in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Düsseldorf fand heute die Gesundheitsministerkonferenz der Länder statt, in einem schicken Tagungshotel am Medienhafen dort. Und draußen vor der Tür, da standen 4000 Demonstranten aus Pflege und Medizin und haben sich beklagt über zu viel Überstunden, Personalmangel, schwierige Arbeitsumstände. Parallel dazu wird genau aus den gleichen Gründen am Uniklinikum in Düsseldorf gestreikt. Es herrscht also eine ziemlich große Unzufriedenheit bei den Pflegekräften. Ich habe heute darüber mit Esther Hasenbeck gesprochen, 32 Jahre alt, Krankenschwester an der Uniklinik in Essen und heute bei der Demo in Düsseldorf mit dabei gewesen. Ich wollte von ihr wissen, wie unzufrieden sie mit ihren Arbeitsbedingungen ist.
Sehr unzufrieden. Also der Wunsch, aus dem Beruf auszutreten, wird von Dienst zu Dienst immer größer, weil man einfach so unbefriedigt arbeitet. Man kommt zur Arbeit an. Wenn man mal Glück hat, sind tatsächlich alle Pflegekräfte da. Keiner hat sich krank gemeldet. Dann kann man halt in einem sehr hohen Arbeitstempo alle Arbeit erledigen. Sobald einer krank ist, weiß man, jetzt funktioniert eigentlich gar nichts mehr richtig, weil man das Tempo dann noch mehr anziehen muss. Ja, ich habe schon mehrfach gesagt, also man hat ganz oft morgens diesen Wunsch, eigentlich dann wieder weinend nach Hause zu gehen, weil man weiß, die Arbeit, die jetzt auf mich zukommt, mit noch weniger Pflegepersonal als sowieso schon durchzuführen, ist auf menschlicher Seite überhaupt gar nicht mehr möglich.
Also hohes Frustrationspotenzial.
Ja, sehr, sehr hoch, ja.
Was ist denn die Stellschraube, die dich am meisten nervt? Ist es wirklich, dass es zu wenig Personal gibt?
Ja, das ist somit das einzige Problem. Also wir sind in unserem Team halt sehr gefestigt und haben ein sehr hohes Arbeitstempo und eine sehr große Teamfähigkeit bei uns. Dadurch können wir das Arbeitsaufkommen, was wir haben, sehr, sehr gut kompensieren.
Lass es mal konkret werden. Wie viel Zeit hast du für wie viele Personen?
Also wir haben eine 36-Betten-Station. Wir teilen uns, da wir zu dritt in der Pflege sind. Jetzt mittlerweile sind wir auf unserer Station zu viert. Machen wir trotzdem 12 Patienten pro Pflegekraft. Wir haben im Schnitt für unseren Morgenrundgang, das heißt, wir machen die Teilzeichenkontrolle, eventuell Betten. Dann, wenn wir Pflegepatienten haben, natürlich pflegerische Versorgung, Infusionen, Medikamenten verteilen. Für den Rundgang habe ich theoretisch, um nicht in absoluten Zeitverzug zu kommen, eine Dreiviertelstunde Zeit.
Wenn es ein guter
Morgen ist. Für alle 12. Ja. Weil wir müssen den Tag ja so gestalten. Wir haben innerhalb der Woche ein sehr hohes Untersuchungsaufkommen. Viele Patienten, ich arbeite auf einer gastroenterologischen Station, haben endoskopische Untersuchungen, die müssen rausgefahren werden, die müssen dann irgendwann wieder in Empfang genommen werden. Wir haben leberkranke Patienten, die Katheteruntersuchungen kriegen. Da ist genau das gleiche Spiel, die Vorbereitung, die Nachbereitung. Das muss halt alles mit in diesen morgendlichen Alltag mit einfließen. Und dann halt noch schellen. Ne? Also wenn dann Patienten schellen, weil sie nicht Hilfe brauchen, dann doch nochmal zur Toilette oder beim Umziehen Hilfe brauchen, das spielt ja alles noch mit rein. Und zu dem Ganzen haben wir jetzt bei uns auf der Station auch noch ein sehr hohes Aufnahmeaufkommen. Das heißt, wir haben im Schnitt bis zu 10 bis 11 Aufnahmen pro Tag, die wir dann ja auch noch mit versorgen müssen. Wir haben 36 Betten, das heißt, wir beginnen unseren Frühdienst mit 36 Patienten. Wir haben 11 Aufnahmen, das heißt, ich habe 36 Patienten plus 11. Ich habe 47 Patienten im Frühdienst zu versorgen. Also nicht ich alleine, sondern mit meinen Kollegen, die wir jetzt im Schnitt dann 4 sind, wenn alles gut läuft auf der Station. Zu diesen Aufnahmen, zu den Patienten, die schon bei uns liegen, kommen dann auch noch mal 2, 3 poststationäre Patienten. Dann sind wir bei einer runden Zahl von 50 Patienten, die wir im Frühdienst zu versorgen haben.
Das heißt, du hast nicht mal 4 Minuten pro Patient. Wie viel Zeit müsstest du denn haben pro Patient?
Um befriedigt aus meinem Job rauszugehen, dass ich in der Umkleidekabine sitze und denke, das war heute ein schöner Tag, ich habe mich um alle Patienten kümmern können, bräuchte ich pro Patient eine Stunde, um den wirklich rundum zu versorgen, so wie es sein sollte.
Aber das ist ja dann fast schon eine psychologische Pflege, oder was würdest du denn eine Stunde lang machen mit der Person?
Ja, aber wenn ich einen bettlägerigen Patienten zum Beispiel, jetzt nicht bei fitten Patienten, wenn ich jetzt fitte Patienten habe, da brauche ich dann, weiß ich nicht, vielleicht 15 Minuten, um eine Versorgung zu machen. Wenn ich aber einen bettlägerigen Patienten habe, den muss ich waschen, den muss ich kleiden, den muss ich eventuell sogar noch Essen anreichen und alles Mögliche, da brauche ich eine Stunde. Um eine gute, akzeptierende Pflege durchzuführen, brauche ich eine Stunde Zeit.
Esther, was müsste passieren, damit die Bedingungen besser werden und damit du wieder gerne deinen Job machst?
Deutlich mehr Personal auf die Station. Also wir brauchen einen deutlich höheren Personalschlüssel. Also ich hätte gerne, wie die skandinavischen Verhältnisse, tatsächlich eine 5:1 Betreuung. Dass ich als eine Pflegekraft 5 Patienten zu betreuen habe. Weil dann kann ich mich auf jeden meiner einzelnen 5 Patienten individuell einlassen und kann den wirklich richtig pflegerisch betreuen. Was ich jetzt einfach unter den Bedingungen nicht machen kann.
Würdest du denn jemandem empfehlen, heutzutage in die Pflege zu gehen?
Nein, würde ich nicht. Also ich habe eine kleine Nichte, ist das, also ein sehr junges Familienmitglied, die hat vor 3 oder 4 Jahren entschlossen, ja, sie wird gerne in die Altenpflege gehen und ich saß da und habe gesagt, tu es nicht, tu es dir nicht an, such dir was anderes. Mhm. Weil man wird einfach zurzeit bei den Verhältnissen wird man nicht glücklich in seinem Job. Man geht einfach, man fährt jeden Tag das höchste Limit auf, man ist ganz oft so unbefriedigt von seinem Beruf, weil man einfach weiß, dass man wieder nicht das machen konnte, was man eigentlich gelernt hat. Und es hört sich jetzt kitschig an und vielleicht doof, aber es erfüllt einen ja einfach auch nicht mehr. Wenn ich jeden Tag mit Gedankengängen nach Hause fahre, hast du da wieder was vergessen, hast du das gemacht oder oh, das ist jetzt schief gelaufen, das ist einfach gänzlich unbefriedigend.
Frustrierend. Über den Alltag in der Pflege war das die Krankenschwester Esther Hasenbeck, die an der Uniklinik in Essen arbeitet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So, was ist denn da bitte schön los? Ist bald das Internet in der Europäischen Union kaputt oder wie? So oder so ähnlich haben das Medien heute nämlich beschrieben. Fakt ist, der wichtige Rechtsausschuss des EU-Parlaments hat heute entschieden, dass es 2 wichtige Änderungen geben soll im Netz. Nummer 1, Upload-Filter sollen kommen. Das heißt, dass Musik, Videos, Bilder und Texte schon beim Hochladen mal gecheckt werden müssen, ob eventuell Copyright-Verletzungen vorliegen oder eben nicht. Und wenn dann Verstoß vorliegt, wird es gar nicht erst ins Netz gelangen. Zensurmaschinen, sagen da die Kritiker. Das Nummer 1. Nummer 2, neues Leistungsschutzrecht. Das heißt zum Beispiel, dass Google dafür zahlen soll, wenn bei Google News Bilder, Überschriften und kurze Texte von Nachrichten stehen, könnte bedeuten, dass Google dann Google News einstellt und dass wir schon Probleme bekommen, wenn wir in unserem öffentlichen Facebook-Profil auf Nachrichtenseiten verlinken würden. Dann können nämlich Lizenzgebühren anfallen. Also klingt alles nicht so wahnsinnig rosig. Warum bitteschön macht die EU denn so einen Schritt? Fragen wir Christian Solmecke, Anwalt für Medienrecht aus Köln. Grüß Sie, Christian.
Hallo.
Wie ist das denn zu erklären? Warum hat sich dieser Rechtsausschuss für diese Änderung denn entschieden?
Also die letzte Reform des Urheberrechts auf EU-Ebene, die ist 16, 17 Jahre alt und deswegen hat man gesagt, naja, wir müssen jetzt mal ein bisschen frischen Wind ranpacken an dieses verstaubte alte Urheberrecht. Das ist ja fürs digitale Zeitalter gar nicht mehr gerüstet. Dummerweise kam es jetzt so, dass alle Reformvorschläge, die da eingebracht worden sind, nicht zugunsten der Nutzer gingen, sondern eher zugunsten der Rechteinhaber und der Medienhäuser. Die haben nämlich eine perfekte Lobbyarbeit bei der EU hingelegt und sind jetzt so weit gegangen, dass sie gesagt haben, naja, es gibt jetzt ein Gesetz und immer wenn irgendwas hochgeladen wird bei Facebook, dann muss Facebook die Rechte daran haben, wenn das hochgeladen wird, auch wenn die Nutzer das hochladen. Und wenn sie die Rechte nicht haben, muss man Upload-Filter haben. Und jetzt gibt es ganz viele Fragezeichen, nämlich die Frage, wie soll Facebook jetzt mit jedem Fotografen, der möglicherweise ein Bild fotografiert hat, Verhandlungen führen? Das alles steht in diesem Gesetzesentwurf, der übrigens nur vom 12. Juni ist, also taufrisch eigentlich, gar nicht drin.
Okay, aber lass uns mal bei diesen Upload-Filtern bleiben. Eigentlich könnte man ja sagen, ist doch gut, wenn da mal gescannt wird, dass da irgendwie nichts Schlimmes ins Netz gerät, oder?
Ja, im Prinzip stimmt das sogar. Ich habe gar nichts dagegen, wenn man sagt, wer sind eigentlich die Profiteure der massiven Urheberrechtsverletzungen auf YouTube, Facebook und Co. Denn das muss man schon sagen, da landet ja auch viel Zeug, was da nicht hingehört und keiner kümmert sich drum. Und das sind natürlich Facebook, Twitter, YouTube, die großen amerikanischen Player. Die machen gerade Milliarden mit diesen Urheberrechtsverletzungen. Warum ist Facebook nur so interessant? Weil da eben auch viele Schnipselchen aus der Bildzeitung, aus dem Spiegel oder vielleicht aus Deutschlandfunk sind und geklaut teilweise. So, dann sagt Facebook immer, sind wir doch nicht, sind unsere Nutzer. Aber das Geld, die Werbeeinnahmen, die streicht sich Facebook trotzdem ein. Und deswegen hat man gesagt, das geht doch irgendwie nicht. Hier müssen Verhandlungen her mit den Rechteinhabern. Und in dem Punkt finde ich es auch okay, dass man mal reden muss mit den Rechteinhabern, ob man nicht als Plattform pauschal Geld auf den Tisch legt von den Milliardensummen, die man einnimmt und dann den Rechteinhabern was abgibt, ist in Ordnung. Aber dann zu sagen, auf der anderen Seite, Upload-Filter für alles, was ansonsten hochgeladen wird und auch für kleine Plattformen und auch für Inhalte, wo ich vielleicht möglicherweise die Rechte dran gekauft habe, die bleiben plötzlich da in so einem Filter hängen. Oder Inhalte, die vom Zitatrecht gedeckt sind. Also es gibt ja auch durchaus die Möglichkeit, mal noch was legal hochzuladen. Mhm. Ja, und das finde ich zu weit.
Also das ist, wenn ich das jetzt so festhalte, dann sagst du generell, guter Gedanke, aber es ist viel zu umfassend. Man müsste eigentlich detailliertere Lösungen finden.
Ja, das sage ich. Und vor allen Dingen, was da jetzt gerade drin steht, das ist noch im englischsprachigen Entwurf, weil ja alles mit so heißer Nadel gestrickt worden ist. Man hatte ja auch nur 4, 5, und man hatte auch nur 17 Jahre Zeit. Aber jetzt der letzte Entwurf nochmal alles umgeschmissen am 12. Juni vom CDU-Politiker Axel Voss, der ist für das alles verantwortlich, sitzt da im Rechtsausschuss, ist EU-Parlamentarier, möchte, glaube ich, im nächsten Jahr auch wiedergewählt werden. Da gibt es nämlich EU-Wahlen, lohnt sich also dahin zu gehen. Da kann man nämlich schön was mitbestimmen. Aber was da jetzt fabriziert worden ist, gefällt mir als Jurist gar nicht, wenn das so kommt.
Aber wir dürfen Stand jetzt schon noch Dinge verlinken im Netz, ja?
Das ist ja der zweite große Komplex, den du da ansprichst, Artikel 11. Und da geht es um das Leistungsschutzrecht, was wir in Deutschland übrigens schon haben. Da geht es darum, dass Google News vor allen Dingen und die großen Plattformen ja oftmals nicht nur einen Link setzen, sondern noch so den Teaser, die ersten 2, 3 Sätze zu einem Text, dann noch die Headline und ein Bildchen. Beim Bildchen wird es schwierig, klar, ist urheberrechtlich geschützt, das sehe ich ja auch so. Aber der Teaser, die ersten 2 Sätze, die sind meistens gar nicht kreativ genug, um irgendeinen Schutz zu entfalten. Deswegen hat man in Deutschland gesagt, ja, da machen wir jetzt auch einen Sonderschutz drauf, den nennen wir jetzt Leistungsschutzrecht. Und dafür gibt es Geld, wenn Google das macht. Und Google hat gesagt, okay, dann lassen wir das weg, die Teaser. Dann machen wir nur einen Link zum Zeitungsartikel beim Spiegel oder bei der Bildzeitung. Und plötzlich kamen die Verlage alle angekrochen und hatten gesagt, oh, jetzt ist aber unser Link gar nicht so schön. Wollt ihr nicht kostenlos trotzdem wieder den Teaser dazu nehmen? Also hat in Deutschland nicht geklappt, kommt aber jetzt EU-weit.
Okay. Glaubst du, das kommt wirklich alles so, diese neuen Regelungen, die kommen damit durch, ja?
Tja, das sieht wohl leider so aus, denn der Rechtsausschuss ist so mächtig, dass das EU-Parlament ihm folgt. Am 4. und 5. Juli, da wird das gesamte EU-Parlament darüber abstimmen. Jetzt ist es aber wirklich so, dass da bald Wahlen sind und auf change.org, da läuft gerade eine große Petition. Über 300.000 Menschen haben das schon unterschrieben, dass man das noch in letzter Sekunde stoppt. Am 4. und 5. Juli stoppt, kann ich nur jedem sagen, da würde ich wirklich mal unterzeichnen mit meinem digitalen Namen, dass da die EU-Politiker wach werden, was da gerade für ein Riesenmist verzapft wird.
Für die einen sind es nützliche Werkzeuge im Kampf gegen Urheberrechtsverletzungen, für die anderen der Anfang vom Ende des freien Internets. Ein Rechtsausschuss des EU-Parlaments hat heute beschlossen, dass es Upload-Filter geben soll. Und im Urheberrecht wurde unter anderem das Leistungsschutzrecht auf europäischer Ebene eingeführt. Kommentiert hat all das für uns der Medienrechtsanwalt Christian Solmecke aus Köln. Lieben Dank dir.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Trump-Regierung, die trennt bei illegalen Immigranten Eltern von ihren Kindern. Wir haben die Bilder und die Audios in vergangenen Tagen gesehen und gehört, wie die kleinen Kinder schreien und weinen, die von ihren Eltern Abschied nehmen müssen. Jetzt wird ein Video viral rumgereicht, in dem die US-Moderatorin Rachel Maddow live in einer Meldung zum Thema reinbekommt in ihrer Sendung und vor der Kamera mit ihrer Stimme und den Tränen kämpft. Und sehr unterschiedliche Reaktionen da erntet gerade. Pascal Fischer aus unserem Team hat sich's näher angeschaut. Bring uns nochmal ganz kurz auf den Stand. Was ist das für ein Video?
Ja, das ist jetzt ein ganz normaler Mitschnitt von MSNBC. Das ist sozusagen der linke Gegenkanal zum rechten Fox News. Also MSNBC ist meist sehr Trump-kritisch. Und Rachel Maddow will da die Meldung vorlesen, dass die Trump-Regierung in Texas unter anderem auch Babys von ihren Eltern trennt.
This is incredible. Trump administration officials have been sending babies and other young children.
Oh. Ja, das schluckt sie.
To at least three. Can we put up the graphic of this? Thank you. Do we have it? No. Three tender age shelters in South Texas. Lawyers and medical providers. Just.
Ja, sie kämpft da noch ein bisschen länger und sagt dann schließlich doch den Reporter vor Ort an.
Tender age children war da zu hören. Da sagt sie, was ist das genau? Was bedeutet das?
Ja, das betont dann eben auch der Reporter da vor Ort. Es gibt da diese Tender Age Shelter oder Shelter for Tender Age Children. Das heißt so viel wie Zufluchtsort für Kinder zarten Alters. Also so nennt das die Trump-Regierung. Und da muss man wohl wirklich sagen, das ist Schönfärberei. Das sind ja quasi ja Lager für Babys. Wie will man das sonst
das
nennen?
Kann man gar nicht anders ausdrücken. Wie kommentieren die User denn das?
Ja, auf YouTube zum Beispiel schreibt ein User unter das Video Goodbye USA, dieses Abgreifen von Kindern, das ist dein Untergang. Aber viele Kommentare, die gehen wirklich in eine ganz andere Richtung. Rachel Maddow habe sich Zwiebeln vor die Augen gehalten, um dann sozusagen so fake-mäßig loszuheulen oder Schauspielunterricht bei Jimmy Kimmel gehabt. Das bezieht sich wiederum darauf, dass der Moderator nach dem Amoklauf in Las Vegas damals im vergangenen Oktober live sprach und auch mit den Tränen gekämpft hat. Also hartgesottene Konservative halten das allen Ernstes für einstudierte Emotionen von Fake News.
Soweit Pascal Fischer über die US-Moderatorin Rachel Maddow. Und wie es jetzt aussieht, möchte Trump keine weiteren Tränen mehr erzeugen. Es war ihm einfach zu viel Kritik anscheinend aus dem Ausland und auch in den USA. Jetzt hat er eine Lösung versprochen für die illegalen Einwanderfamilien an der Grenze zu Mexiko. Er werde in Kürze eine Anordnung über ein rasches Ende der Trennung unterschreiben. So heißt es zumindest heute aus dem Weißen Haus.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vor einer Woche wurde ja in Köln in der Wohnung eines Tunesiers das hochgiftige Rizin gefunden. Seitdem wird ermittelt, ob der Mann einen Anschlag damit plante. Mittlerweile geht die Polizei davon aus, dass er das auch wirklich vorhatte. Das hat zumindest der Chef des Bundeskriminalamts Holger Münch heute bestätigt. Anne Tepper aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Wie konkret waren denn die Planungen?
Ja, schon ziemlich konkret, sagt das BKA. Die Polizei hat neben dem Rizin in der Wohnung auch noch Material gefunden, mit dem man einen Sprengsatz bauen kann, sagt Münch.
Also hier gab es schon ganz konkrete Vorbereitungen zu einer solchen Tat, mit einer, wenn Sie so wollen, Biobombe. Und das ist schon ein in Deutschland einmaliger Vorgang.
Also sprich, die Polizei geht davon aus, dass es einen Anschlag geben sollte mit einer Bombe, die dann durch die Explosion das Rizin hätte verbreiten sollen.
Was sagt die Polizei denn, wann oder wo hätte der Anschlag stattfinden sollen?
Das ist noch unklar, aber die Polizei geht davon aus, dass die Vorbereitungen schon ziemlich abgeschlossen waren und dass der Anschlag ein ziemlich großes Ausmaß hätte annehmen können. In der Wohnung wurden über 3000 Rizinussamen gefunden, also mehr als dreimal so viel wie zuerst vermutet. Das ist schon sehr viel, wenn man bedenkt, dass allein 8 Samen schon tödlich sein können.
Was weiß man denn darüber mehr, ob der Verdächtige Komplizen hatte?
Auch das prüft die Polizei noch. Der Mann soll ja früher Kontakt zu Islamisten in Tunesien gehabt haben. Möglicherweise gehört er aber auch zu den Einzeltätern ohne größeres Netzwerk hinter sich, die den Ermittlern bei uns eben gerade besonders große Sorgen machen. Europol hat heute ja seinen Jahresbericht zum Terrorismus vorgestellt und darin steht, letztes Jahr hat sich die Zahl der Anschläge in Europa fast verdoppelt im Vergleich zu 2016, nämlich 205 Anschläge. Und die waren ja im Großen und Ganzen alle weniger groß und weniger geplant als damals in Paris oder Brüssel. Und es gab auch deutlich weniger Todesopfer, aber dafür eben viele Attacken von Einzeltätern, also aus Europa, die dann eben mit einem Messer losgestürmt sind oder mit einem Auto in die Menge gerast sind. Europol sagt, einerseits sind solche Anschläge für die Geheimdienste leichter zu vereiteln, weil die Anschläge nicht so gut vorbereitet sind und die Täter auch meistens gar keine direkten Kontakte zum IS haben oder zu anderen Islamistennetzwerken. Andererseits sind die Einzeltäter aber auch unberechenbarer und das macht sie halt auch gefährlich.
Der sogenannte Islam Islamische Staat ist ja so ziemlich besiegt im Irak und in Syrien, wenn man das so sieht. Sind die Kämpfer aus Europa denn jetzt auch wieder auf dem Rückweg? Was sagen denn da die Experten von Europol?
Ja, bis jetzt ist es nicht zu einer großen Rückwanderungsbewegung gekommen. Europol sagt, dass um die 5000 Kämpfer aus Europa nach Syrien oder in den Irak gegangen sind. Und von denen ungefähr 1500 zurückgekommen sein sollen. Etwa 1000 sollen getötet worden sein, andere sitzen in Haft. In Europa sind letztes Jahr 700 Kämpfer festgenommen worden. Und dann gibt es auch noch welche, die weitergezogen sind nach Südostasien oder nach Libyen in Nordafrika. Oder die jetzt erstmal stillhalten, zum Beispiel in der Türkei. Wenn solche Kämpfer aber nach Europa zurückkommen, dann sind sie extrem gefährlich, sagt Europol. Und auch die Terrornetzwerke, die selbst, die bleiben gefährlich. Der IS, der eben übers Internet weiter Kämpfer rekrutiert und Propaganda verbreitet. Und auch Al-Qaida ist in Europa noch aktiv, warnt Europol.
Mehr Anschläge, mehr Einzeltäter, weniger Tote. So hat sich 2017 der Terror in Europa entwickelt. Anne Tepper aus unserer Nachrichtenredaktion hat uns den neuen Bericht von Europol vorgestellt. Lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wem das heute zu harmonisch war an diesem Tag? 28 Grad in Deutschland, Sonne, gute Laune. Keine Angst, der Stress geht weiter zwischen CDU und CSU.
Niemand bei uns strebt an das Ende der Koalition. Das Ende der Koalition.
Ich werbe dafür und ich selber bemühe mich auch, keine Verletzungen zu verursachen.
Das Ende der Koalition.
Wenn die Maßnahme in Kraft gesetzt würde, dann würde ich sagen, ist das eine Frage der richtigen Kompetenz.
Zu Meseberg war ich nicht informiert.
Die Stabilität der Währung und die Frage der Flüchtlingspolitik sind zwei verschiedene Dinge.
Niemand bei uns strebt an das Ende der Koalition.
Was ist da los? Nach der Asylpolitik ist jetzt die CSU auch nicht mit der Europapolitik der CDU einverstanden. Sie wollen dringend den Koalitionsausschuss, fühlen sich, bei dem auch, was gestern in Meseberg beschlossen wurde, übergangen. Wir haben uns gefragt, welche Strategie fährt eigentlich die CSU da gerade? Klären wir das mit Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Katharina, ist da ein Plan zu erkennen? Vielleicht der Plan, einfach nur auf Krawall zu gehen, oder erkennst du eine andere Strategie?
Ihre Strategie ist, glaube ich, so ein bisschen im Moment versuchen, möglichst laut zu sein, um die AfD zu übertönen. Auch so nach dem Motto, je lauter wir sind, desto weniger hört man vielleicht auf die AfD. Klappt nur leider bislang noch nicht so ganz.
Das heißt, es ist eine dauerhafte Strategie, ja? Die hält jetzt nicht nur bis zur Landtagswahl am 14. Oktober an?
Ja, das würde ich sagen. Also die CSU hatte das alte Strauß-Motto jetzt auch immer im Hinterkopf. Rechts neben der CSU darf es keine demokratisch legitimierte Partei geben, aber die gibt es eben im Moment mit der AfD. Aber man sieht schon so ein bisschen die Aufgabe, eben die Wähler, die die AfD im Moment wählen in Bayern und die durchaus demokratisch gesinnt sind, eben wieder in die CSU einzubinden und die auch wieder anzusprechen. Das ist sowas, was man gedacht hat, hat man jahrelang vernachlässigt, jetzt will man das eben wieder.
Okay, aber mit dieser Taktik riskieren Sie ja nun mal die Koalition. Oder ist es gerade nur ein großes Theater und am Ende umarmen sich dann wieder? Wie weit kann das gehen?
Ehrlich gesagt bin ich da auch noch sehr gespannt, wie weit das noch gehen wird. Im Moment sehe ich, dass man da gerade in einer Eskalationsspirale drin ist, wo der Ausweg und das Ziel auch noch nicht so ganz bekannt ist. Also da bin ich sehr gespannt, wo der Punkt sein wird, wo man sich wieder umarmt. Aber ich glaube, man wird sich nicht in Armen liegen und so tun, als wäre nie etwas gewesen.
Glaubst du, da kommen noch Themen dazu? Jetzt haben wir gemerkt, es gibt Dissens bei der Flüchtlingspolitik und auch bei der Europapolitik. Gibt es da noch andere Themen, die die CSU aufregen?
Ich bin ehrlich gespannt, ob da noch mal was anderes aus dem Hut gezaubert wird. Das weiß man bei der CSU ja nie so genau. Siehe Pkw-Maut, plötzlich auch ein Riesenaufregerthema. Aber ich glaube, mit der Flüchtlingspolitik und Europapolitik hat man erstmal an sich genug zu tun.
Horst Seehofer, der setzt sich ja gerade bewusst vor Angela Merkel. Was treibt ihn eigentlich an? Was glaubst du? Seinen Job als Ministerpräsidenten hat er ja nicht ganz freiwillig geräumt. Warum klebt er sich trotzdem so an seinen Nachfolger Söder?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Was treibt ihn eigentlich an? Oder vielleicht, wer treibt ihn eigentlich an? Es wird ja kolportiert, er wäre nur noch so eine, ja, Marionette ist vielleicht zu viel gesagt, aber er würde durchaus von Söder und auch Alexander Dobrindt getrieben werden zu dem, was er jetzt im Moment vollführt. Das weiß ich nicht so genau, aber er weiß natürlich schon auch, dass es um um seine Zukunft auch geht. Ich glaube, ihm haftet von der Bundestagswahl auch noch so ein bisschen eben dieses Glaubwürdigkeitsthema an. Er hat laute Töne gespuckt vor der Bundestagswahl, hat gesagt, er will gegen die Bundesregierung klagen, hat von einer Herrschaft des Unrechts gesprochen und am Ende ist er wieder eingeknickt gegen Merkel und man hat so das Gefühl, dieses Image des Einknickens, des schnurrenden Tigers, wie das ja oft über die Bayern dann gesagt wird, so an Anliegen und an den bayerischen Löwen, das will er jetzt wieder revidieren. Also es ist ganz interessant, was ihn antreibt und nur in ihn hineinschaut, ist wahnsinnig schwierig.
Ist die CSU nicht in einer wahnsinnig komfortablen Position momentan? Weil liefern muss jetzt ja eigentlich erstmal Angela Merkel in den nächsten 2 Wochen. Und auch dann ist ja ihre Entscheidung, die Richtlinienkompetenz auszuspielen über den Ministerentscheid, ja vermutlich mit Sympathieeinbußen für die CDU und für sie verbunden, oder?
Ja, könnte man erst mal denken, dass der Ball bei Angela Merkel liegt, aber die Richtlinienkompetenz hieße ja nur, Seehofer wird wieder angewiesen und er muss dann nach dem Willen Merkels springen.
Ja, der ist weg dann und die CSU ist dann auch weg.
Ja, das wäre aber für die CSU, glaube ich, nicht zwingend das Ziel eben. Damit wäre ja ein Bruch der Koalition dann auch verbunden, womöglich, und vielleicht sogar ein Bruch der Unionsfraktion. Und davon profitiert man in der CSU, zumindest glauben das eben einige, nicht wirklich. Also für die CSU ist es jetzt schon auch eine Frage, was bringt Merkel mit nach Hause und wie weit geht man denn selbst danach noch? Das sind schon existenzielle Fragen für diese Partei.
Die CSU auf Konfrontation mit der CDU, das ist die Geschichte auf jeden Fall des Sommers.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Stellt euch mal vor, ganz Frankreich menschenleer, keiner ist da. Und dazu noch München, auch kein Mensch da. 68,5 Millionen Menschen, einfach nicht mehr in ihrer Heimat, sondern auf der Flucht. 68,5 Millionen Menschen, so viele Menschen sind nämlich gerade wirklich auf der Flucht, sagt das UNO-Flüchtlingshilfswerk. Heute am Weltflüchtlingstag wird der richtige Umgang mit Flüchtlingen wieder mal diskutiert. Aber das alles ist eigentlich ein Witz, verglichen damit, was noch passieren könnte. Vor lauter aktueller Flüchtlingsbewegung scheint nämlich eine Langfriststrategie zu fehlen. Klimaflüchtlinge, was ist denn damit, bitteschön? Georg Ehring, Deutschlandfunk Nova, Umweltexperte. Georg, wie viele Menschen sind denn schon jetzt Klimaflüchtlinge?
Das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Es gibt zum Beispiel eine Schätzung von der Hilfsorganisation Oxfam, die für die letzten Jahre davon ausgehen, dass ungefähr 15 Millionen Menschen pro Jahr vor Stürmen, Überschwemmungen und solchen Ereignissen geflohen sind, in Sicherheit gebracht werden mussten. Aber das ist eine Zahl, die man mit Klimaflüchtlingen eigentlich gar nicht gleichsetzen kann. Denn erstens gibt es Stürme, Überschwemmungen auch ohne den Klimawandel. Da ändert sich halt nur die Schwere und die Häufigkeit. Und zweitens gibt es viele Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, weil zum Beispiel kein Regen mehr fällt über viele Jahre. Und die sind da gar nicht drin. Also ob die Zahl höher oder niedriger ist, das kann man ganz schwer sagen.
Dann lass uns doch auf die Beispiele dann gucken. Wo spielt denn der Klimawandel jetzt schon so eine große Rolle, dass man davon ausgehen kann, dass Menschen da fliehen?
Möglicherweise kann man den Syrien-Konflikt dazu zählen.
Aha.
In Syrien gab es in der Zeit zwischen 2006 und 2010 auch in einigen Nachbarländern eine ganz katastrophale Dürre, wie es sie Jahrhunderte vorher nicht gegeben hat. Die Kornkammer im Nordosten verdorrte. Ganz viele Bauern gaben auf, zogen in die Slums, in die Städte. Dort stiegen die Lebensmittelpreise sehr stark und das hat sicherlich zu den sozialen Unruhen beigetragen, die dann dazu beigetragen haben, dass in Syrien ein Bürgerkrieg losging als Konflikt gegen den Herrscher Assad, der sicherlich auch noch ganz andere Ursachen hatte, politische, die Unterdrückung dort, religiöse Ursachen. Das ist ein ganz vielschichtiger Konflikt, aber ich glaube, das ist ein ganz typisches Beispiel für einen Konflikt, wo der Klimawandel eine Rolle spielt, die aber nicht zu beziffern ist.
Oft hat man ja bei diesen Klimaflüchtlingen die Vorstellung von Inseln, die abtauchen, weil aufgrund von Erderwärmung Gletscher irgendwie schmelzen oder sowas. Die Regionen sind nicht so betroffen?
Das sind nicht so viele. Das sind die Inseln im Pazifik, das sind kleine Staaten. Neuseeland hat auch schon erste Visa ausgestellt für Menschen, die vor diesen Entwicklungen sich in Sicherheit bringen wollten. Aber das sind, wie gesagt, kleine Mengen, aber eben besonders tragisch.
Trotzdem, diese Prognosen in Richtung Klimaflüchtlinge, als wie gesichert empfindest du die oder steckt da vielleicht auch ein bisschen Panikmache drin?
Also ich glaube, Panikmache ist da nicht bei. Es werden mehr, auch wenn man nicht sagen kann, wie viele es sind. Der Klimawandel ist ja gerade erst am Anfang und es zeigt sich, dass er schon ziemlich schlimme Folgen hat. Und je nachdem, wie sich die Erdtemperatur weiter erwärmt, wir haben jetzt so ungefähr 1 Grad Erderwärmung. Wenn es dann mal 2 Grad sind oder möglicherweise noch mehr, die Welt ist ist ja auf Kurs, die Klimaziele komplett zu verpassen, dann wird sich das sicherlich überproportional und drastisch steigern. Dann werden Städte überschwemmt, auch Millionenstädte, auch in entwickelten Ländern. Und dann nimmt das ganz andere Ausmaße an.
Haben die Staaten das denn auf dem Schirm, also dieses Problem Klimaflüchtling, oder unternehmen denn vielleicht reichere Staaten schon was dagegen?
Erstmal schotten sich gerade reichere Staaten ab. Klimaflüchtlinge werden gern natürlich als Wirtschaftsflüchtlinge diskreditiert. Sie fliehen ja auch vor der Unmöglichkeit, menschenwürdig in ihrem Heimatland zu leben. Da ist das Klima ein Teil von. Also Abschottung ist erstmal eine ganz wichtige Reaktion, die stattfindet und die eigentlich nicht angemessen ist, muss man mal ganz vorsichtig sagen. Mhm. Hilfen gibt es natürlich auch. Es gibt humanitäre Hilfen und es gibt die Hilfen zur Anpassung an den Klimawandel. Die Staatengemeinschaft hat beschlossen, jährlich 100 Milliarden US-Dollar ab 2020 für den Kampf gegen den Klimawandel in Entwicklungsländern zur Verfügung zu stellen. Davon ist ungefähr die Hälfte für Anpassung an den Klimawandel. Das heißt zum Beispiel Deichbau, dass die Stadt doch nicht untergeht. Das heißt künstliche Bewässerung, dass Landwirtschaft auf dem Land nach wie vor möglich ist. Und das trägt dann natürlich auch dazu bei, dass Menschen da wohnen bleiben können, wo sie derzeit sind.
Ist das deiner Meinung nach ausreichend, was da getan wird an Hilfe?
Ich glaube das nicht. Ich glaube, die Prognosen sind so, dass das alles übertroffen wird. Aber es kann natürlich auch nicht alles komplett von Hilfszahlungen gemacht werden. Es muss umfassende Anstrengungen geben. Ich habe mal vor Jahren eine Veranstaltung besucht, da ging es um Bangladesch, gerade besonders stark betroffen vom Klimawandel. Und deren Weg aus dem Desaster wurde geschildert als: Wir machen unser Land stärker entwickelt, wir sorgen dafür, dass sich das Land entwickelt, dann hat es auch eigene Ressourcen und kann sich helfen. Das ist sicherlich der wichtigere Teil.
Heute ist Weltflüchtlingstag und wir haben mit Georg Ehring, unserem Umweltexperten, über die Zukunft gesprochen, wie viele Menschen aufgrund des Klimawandels wohl noch ihr Land verlassen könnten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.